Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Die Nachrichten melden die Zahl der an und mit Corona Verstorbenen und das seit mehr als 1,5 Jahren. Wir sind sterblich und wir merken es täglich. Dennoch und deswegen blühen die Träume von Unsterblichkeit. Zellen können umprogrammiert werden, künstliche Intelligenz lässt Tote weiterleben, Internetkonzerne arbeiten am Cyborg, dem Mischwesen aus Mensch und Maschine. Verheißung oder Schreckbild, die Einschätzung ganz analoger Menschen geht da auseinander.
Unsere Körper werden bald weniger von biologischen Vorgängen geprägt sein. Technik ersetzt und dominiert sie bald.
Es gibt auf jeden Fall philosophisch gute Gründe für den Tod. Wenn wir in einem sehr absoluten Sinne das Ende von etwas verlieren, verlieren wir auf Dauer auch das, was wir für gewöhnlich anfangen können, nennen.
Die maximale Lebensspanne des Menschen scheint aber bei 120 relativ festgenagelt zu sein. Wir haben also noch keinen Menschen, keine Evidenz eines Menschen, der jemals gelebt hätte, obwohl das Experiment bereits milliardenmalig gemacht worden ist, der bedeutend älter als 120 geworden wäre. Und ich glaube, aus verschiedenen Gründen werden wir diese 120 Jahre nicht überschreiten.
Tatsächlich ist die Geschichte voller Versuche, dem Tod zu entkommen. Und wir erleben gerade, dass es einen neuen Versuch gibt, unsterblich zu werden, nämlich gar nicht mehr den Körper unsterblich leben zu lassen, sondern uns als digitale Klone im Netz weiterleben zu lassen.
Wollen wir den Tod überwinden? Dieser Frage widmet der Deutschlandfunk das diesjährige Forum Neuer Musik und diese Streitkultur ist Teil des Forums. Das gesamte Programm dieser Corona-bedingt digitalen Festspiele finden Sie im Netz auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Wir fragen heute in der Streitkultur etwas variiert, ist Unsterblichkeit erstrebenswert? Zwei Gäste diskutieren darüber, wie immer. Von Tübingen aus zugeschaltet ist Juliane Vieregge. Sie ist Autorin des Buches Lass uns über den Tod reden. Für dieses Buch hat sie mit Prominenten und Nichtprominenten darüber gesprochen, wie sie Sterben und Tod nahe Angehöriger erlebt haben. Guten Tag, Frau Vieregge.
Guten Tag.
Und in Berlin begrüße ich den Schriftsteller Volker Demuth. Er hat sich zum Beispiel über die Vergänglichkeit des Fleisches Gedanken gemacht und über die Wünsche, diese Vergänglichkeit zu beenden. Eine Karniologie gehört ebenso zu seinem Werk wie ein Buch mit dem Titel Der nächste Mensch. Guten Tag, Herr Demuth.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Man First, Herr Demuth. Unsterblichkeit ist erstrebenswert, sagen Sie. Warum?
Ja, zunächst würde ich sagen, ist unsere gesamte Gesellschaft mittlerweile so orientiert, dass die größte Zahl der Menschen es für absolut erstrebenswert halten würden, lange und vor allen Dingen viel, viel länger, als es bis jetzt möglich ist, zu leben. Da wir hier ja nicht so ganz in einer Science-Fiction-Veranstaltung sind, würde ich mal sagen, die Ewigkeit ist noch tatsächlich etwas, über das wir nicht nachdenken müssen. Aber es ist mittlerweile durchaus im wissenschaftlichen Horizont, dass wir, ähnlich wie es im 19. Jahrhundert im Vergleich zu jetzt der Fall ist, dass wir die Lebenszeit verdoppelt haben. Im 19. Jahrhundert lag sie etwa bei 40 Jahren, jetzt ist sie etwa bei 80 Jahren. Dass wir es vielleicht schaffen könnten, die durchschnittliche Lebenszeit eines Menschen bei guter Gesundheit und geistiger Fitness auf etwa 150, 160 Jahre zu bringen. Aber das wird nicht gehen, ohne dass wir, Sie haben es im Anspieler ja schon anklingen lassen, dass wir hier biologisch eingreifen, denn die Lebensspanne scheint auch aus genetischen Gründen auf etwa 120 Jahre begrenzt zu sein. Gleichwohl, wir sind in einer Gesellschaft der Selbstermächtigung und der Lebenserfüllung eines hochgradigen Individualismus. Und ich glaube, dass wir die größten Anstrengungen in diese Richtung bereits unternehmen, dass wir uns von der bisherigen Art der relativ frühen Sterblichkeit erlösen wollen.
Frau Vieregge, Ihr Einspruch bitte.
Unsterblichkeit, nein danke. Der Transhumanismus als jüngster Verfechter des uralten Menschheitstraums ist das Gedankenkonstrukt alter und junger, auf jeden Fall reicher weißer Männer, die den Frauen das Gebären vielleicht neiden, jedenfalls wegnehmen wollen. So wie sie Frauen die Gebärfunktion rauben, so rauben sie den Musikerinnen, Dichterinnen, bildenden Künstlerinnen ihre Kreativität als Ausdruck der Weltbewältigung. Sie rauben dem Menschen seinen Körper, sie rauben uns den Tod und der Gesellschaft ihre Moral. Geburt und Tod sind die natürlichen Grenzen eines biologisch determinierten Lebens. Transhumanisten wollen den Menschen durch Einsatz von Technologie von seinen biologischen Grenzen befreien. Wenn Sie von der grenzenlosen Freiheit schwärmen, ignorieren Sie jedoch die Tatsache, dass Freiheit sich nur im Angesicht von Grenzen realisieren kann. Statt den Tod technisch zu verdrängen, sollten wir ihn lieber durch eine Kultur des Sterbens und der Trauer sinnvoll in unser Leben integrieren. Die Auseinandersetzung mit Werden, Reifen, Vergehen und Tod lässt den Menschen erst über sich hinauswachsen. Der optimierte Mensch des Transhumanismus dagegen ist eine Ingenieursleistung. Transhumanisten erheben das Rechnen zur absoluten Instanz. Auch der Mensch ist für sie nichts weiter als eine algorithmische Maschine, die leider noch aus Fleisch besteht. Im Zeichen dieser reduzierten Weltsicht rauben sie uns unsere Autonomie und Selbstbestimmung. Wie kleine Jungs wollen sie spielen. Leider handelt es sich um sehr reiche Jungs, sodass ihr Einfluss immens ist. Statt eines Fußballfeldes stürmen sie die Bio- und Technowissenschaften. Sie wollen alles. Sie kontrollieren gern. Deshalb gewinnen sie der realen Welt nichts ab, dem echten Gebären, dem echten Musizieren, dem echten Sterben, weil es unkontrollierbar und voller Überraschungen ist. Doch der Tod entzieht sich jedem Machbarkeitswahn.
Vielen Dank. Herr Demuth, bevor ich Sie jetzt frage, ob Sie ein Räuber sind, der den Frauen das Gebärenkönnen neidet, noch eine sachliche Frage zu einem Begriff, der jetzt schon gefallen ist, der auch in Ihrem Buch vorkommt. Transhumanismus, was ist das eigentlich?
Transhumanismus ist ein Begriff, der bereits im Jahr 1957 von Julian Huxley geprägt wurde. Huxley ist ein sozialistisch denkender wissenschaftlicher Schriftsteller und Zoologe gewesen. Und was er damit meinte, war die Überschreitung des Menschen, der seine eigene Natur und damit eben auch seine biologische Verfasstheit hinter sich lassen soll, im Zeichen einer Naturwissenschaft und einer Technowissenschaft, die verspricht, dass sie auf diesem Weg vorankommen wird. Diese Idee wurde nun die Idee des Transhumanismus von den sogenannten Transhumanisten aufgegriffen. So Leute, namhafte Leute wie Nick Bostrom, Simon Young oder Ray Kurzweil waren da tonangebend. Und in der Tat verfolgen sie eine Art von Technowissenschaft, in der es dem Menschen gelingen soll, sich biologisch zu verbessern. Das heißt, auch ausdrücklich, er soll mehr Kontrolle über sein eigenes Leben oder eben damit auch über seine Biologie und letztlich auch über seine Evolution erlangen.
Und wenn Frau Vieregge sagt, das ist so ein Männerding, fühlen Sie sich da angesprochen?
Also es ist, wenn man es von den Protagonisten dieses Transhumanismus aus betrachtet, mit Sicherheit eine Geschichte von Männern, die extrem erfolgreich sind innerhalb vor allen Dingen der Silicon Valley Data Ökonomie und die sich nun nicht so richtig vorstellen können, dass ihre große individuelle Erfolgsstory durch so etwas Unangenehmes und schlecht kalkulierbares, handelbares wie den Tod unterbrochen werden könnte. Da würde ich zustimmen. Wo ich nicht zustimmen würde, ist, dass es sich bei dem Bestreben um ein sehr, sehr viel längeres Leben für den Menschen um eine männliche Angelegenheit handelt. Es ist tatsächlich so, dass in der Forschung, die sich darum bemüht, im Moment sozusagen intergeschlechtliche Aktivitäten ablaufen. Das würde ich jetzt sozusagen nicht genderpolitisch auswerten wollen, würde aber auch zu bedenken geben, dass wenn man über so etwas nachdenkt, wie über Lebenszeit oder Lebensdurchschnittsalter Gerechtigkeit nachdenkt, man darüber nachdenken muss, dass es so etwas gibt wie ein Gender-Life-Gap. Das heißt, in Deutschland verliert der männliche Teil der Bevölkerung im Laufe eines Menschenlebens, etwa von 80 Jahren, etwa 200 Millionen Jahre Lebenszeit. Durch diese 5 Jahre, die jeder Mann im Durchschnitt weniger lange lebt als Frauen.
Frau Vieregge, da sind Sie jetzt gefordert. Jetzt geht es um Gerechtigkeit, aber diesmal holen sich die Männer etwas zurück, was ihnen an Lebenszeit bisher verloren gegangen ist. Was halten Sie von diesem Gedanken?
Mit diesem Gedanken fange ich jetzt wenig an. Man kann ja nicht Lebenszeit der einzelnen Männer mit Anzahl der Männer aufrechnen.
Kann man schon.
Was mir ein Dorn im Auge ist, also als ich das erste Mal mich mit Transhumanismus beschäftigt habe, habe ich natürlich gedacht, das kann alles nicht wahr sein, das ist nicht ernst gemeint. Das ist dieses absolute Vertrauen auf die Technik. Also Technik wird eigentlich heilig gesprochen. Das hat für mich was fast Messianisches. Und diese Technikgläubigkeit kann ich nicht nachvollziehen. Und es geht ja dann eben durch auf dem Weg der Technik
dahin, was Sie jetzt eigentlich auch schon gerade angedeutet haben, dass dem Menschen alle Möglichkeiten offen stehen. Also man kann seinen Leib abschaffen oder sich einen neuen anschaffen oder sich ein neues Geschlecht geben oder sich genetisch verändern oder seine Kinder genetisch verändern, wo ich es ganz gruselig finde. Diese unglaubliche Fülle von Möglichkeiten hinterlässt bei mir die Frage, lässt der Transhumanismus eigentlich sowas wie Individualität zu? Die andere Frage, die damit zusammenhängt, was ist eigentlich dann noch der Mensch? Die will ich jetzt noch gar nicht stellen, weil soweit ich das bisher mitbekommen habe, beantworten Transhumanisten die ja selber nicht. Also der Ray Kurzweil sagt dann immer, ja, das ist ein heikles Problem, aber es wird irgendwann noch gelöst werden. Deshalb stelle ich die Frage jetzt mal beiseite, was der Mensch überhaupt ist, wenn er nur noch eine Software ist oder ein Cyborg. Aber was ist die Individualität, wenn ich mir alles anschaffen, mich uploaden kann in jede beliebige Richtung? Das entscheide ich alleine. Also für mich ist damit auch eine unglaubliche Vorstellung von Einsamkeit verbunden, dass ich alleine damit beschäftigt bin, mich aufzurüsten, um dieser anstrengenden und kalten Technikgesellschaft überhaupt gewachsen zu sein.
Ja, ich kann das nachvollziehen, würde aber darüber nachdenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, die hochgradig säkularisiert ist. Das heißt, diese Chance, eine Erlösung im Jenseits zu finden, findet eine andere Antwort durch Lösungen im Diesseits. Und diese Lösungen im Diesseits werden über Biotechniken, über Medizin, über Humantechnologie versucht herbeizuführen. Wir sind ja in einer Situation, wo wir uns ja selbst mal fragen können, würden wir denn eine bahnbrechende Entdeckung ablehnen, die uns bei liberaler Selbstbestimmung eine erhebliche Lebensverlängerung bescheren würde, bei vitaler Gesundheit und auch vielleicht ohne, dass alle im Moment erstmal daran partizipieren können. Würden wir das ablehnen oder würde die Mehrzahl der Menschen vielleicht dann doch auf diese Option zugreifen? Ich glaube, und da würde ich jetzt auch meine Lebenserfahrung mit einbringen, wo ich Menschen sehr nahe in den Tod begleitet habe, alle diese Personen, die waren mir zum Teil sehr nahestehend, mein Vater vor einer Woche, der gestorben ist, der war im Alter von fast 90 Jahren, sie wollten alle, ob sie nun 50, 75 oder 90 Jahre alt waren, unglaublich gerne noch länger leben. Und ich vermute, das wäre auch, wenn jemand 120 Jahre alt wird und bei guter Gesundheit ist, er im guten menschlichen Umfeld lebt, durchaus erwartbar, dass er sagen würde, nein, ich will jetzt noch nicht. Und deshalb glaube ich, in einer hochliberalen, individualisierten Gesellschaft, wo das Angebot individuell organisiert wäre, würden fast alle Menschen auf diese Möglichkeit zugreifen.
Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Streitkultur zur Frage, ist Unsterblichkeit erstrebenswert? Darüber diskutieren Volker Demuth und Juliane Vieregge. Beide haben Bücher zum Thema veröffentlicht. Frau Vieregge, wenn es jetzt schon Lungen gäbe, gezüchtet aus programmierten Zellen, für die dann eben keine Organspende mehr nötig wäre und die weniger Abwehrreaktionen hervorrufen würden, wenn also diese Lungen dann transplantiert würden, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, was ist daran für Sie problematisch?
Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Ich habe eine Freundin, die eine künstliche Niere hat und damit sehr kämpft. Ich bin nicht technikfeindlich. Also ich genieße sehr die Technik, wo sie mir dient und wo sie mir hilft, gesund zu werden zum Beispiel. Ich halte aber dieses Argument beim Transhumanismus für eine Art Feigenblatt, denn die transhumanistische Vision geht ja viel weiter. Es geht ja gar nicht nur um Heilen und um Therapie des kranken Menschen, worüber wir uns alle freuen, das ist ja gar keine Frage, sondern es geht darum, den gesunden Menschen zu optimieren. Und da ist bei mir eindeutig eine Grenze überschritten. Und ich glaube auch, Herr Demuth, ich muss Ihnen da widersprechen, wenn Sie sagen, dass christliche oder humanistische Werte sowieso nichts mehr zählen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Hauruck-Wahrnehmung, die ich gar nicht teilen kann. Also ich bin gehe sehr davon aus, von den Werten unserer abendländischen Kultur und die auch vom Christentum geprägt ist. Und das ist das zum einen. Und das andere, was Sie meinten, Ihre Erfahrung der Sterbebegleitung. Natürlich will jeder nicht sterben, weil jeder noch Pläne hat. Also ich habe aber allerdings bei meinem Vater und sehe das jetzt bei meiner Mutter auch andere Erfahrungen gemacht. Meine Mutter möchte durchaus sterben, die ist 94 Und meinem Vater ist es auch schwer gefallen zu akzeptieren, weil der Tod ist ja auch eine Kränkung, dass das Leben ohne ihn weitergeht. Er hat allerdings jede Hilfe abgelehnt, denn er war in einer Organisation, die ihm das Leben hätte verkürzen können. Das hat er aber abgelehnt, weil er sein Sterben sehr bewusst miterleben wollte. Und diese Sterbebegleitung war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, woraus ja auch mein Buch entstanden ist. Und für meinen Vater war es, glaube ich, eine große Befreiung, dass er zum Schluss dem Tod zustimmen konnte. Und ich glaube, ich möchte um diese tiefgreifenden Erfahrungen nicht drumherum gebracht werden.
Wenn man sich diese Literatur und auch zum Teil die Weblogs anschaut von schwerkranken Menschen, die man sozusagen in Echtzeit bei ihrem Sterbeprozess begleiten kann, dann sieht man, dass so etwas aufgetaucht ist wie eine Norm der Sterbeauthentizität. Das heißt, dass man das Sterben so gestalten soll, wie man das eigene Leben gestaltet hat, nämlich in höchster individueller Selbstbestimmtheit. Dazu soll man die Palliativmedizin unter Umständen einsetzen, vielleicht auch innerhalb der Sterbebewegung ein assistierter Suizid. Letztendlich aber soll die Norm eines eigenwilligen, autonomen und vielleicht auch selbstgestalteten Sterbens als Projekt organisiert werden. Okay, das kann man machen. Das ist der Norm des liberalen Individualismus folgend. Nun gibt es aber eben auch die Gegenposition, und die ist sozusagen schwer kulturell kontrollierbar, vor allem wenn sehr viel wirtschaftliche und auch geistige Kraft dahinter steckt. Sie nennen immer den Transhumanismus. Ich glaube, es geht weit darüber hinaus, über diese kleine Gruppe, extreme Gruppe von Leuten, die sich das individualistische Recht nehmen und dafür auch die technischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen mit sehr viel Geld und sehr viel Forschungsinput erreichen wollen, sich den eigenen Tod sozusagen selber freizustellen, ja, das selber zu entscheiden zu wollen, jedenfalls nicht innerhalb der gegenwärtig gültigen Lebensspanne. Und wenn man sich an zwei wissenschaftliche Ereignisse des Jahres 2020 erinnert, dann zum einen vielleicht an die Verleihung des Nobelpreises an die Erfinderinnen der sogenannten Genschere, CRISPR-Cas9. Im Zuge dieser genmanipulativen Möglichkeiten, dieses Genome Editing, ist es möglich, so etwas wie eine genetische Fitness zu erzeugen. Also in den USA wird derzeit mit CRISPR daran geforscht, erbliche Herzkrankheiten auszuschließen. Wir wissen, dass es in China einen genveränderte Menschen gibt oder erzeugt wurde durch einen Forscher, die HIV-Immunität erzielen wollten. Also wir sind ja weit über die Transhumanisten hinaus, und da gibt es viele andere Beispiele, in ganz vielen Labors und Forschungsinstitutionen weltweit an einer Veränderung des menschlichen Alterungsprozesses beteiligt.
Und auch vor allem ja unterstützt von Internetkonzernen, ja, hinter denen sehr viel Geld steckt und auch eine gewisse, ich sag mal, trendsetzende Kraft.
Absolut.
Frau Vieregge, ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen, den Sie ja ganz am Anfang in Ihrem Statement gesagt haben. Da sagten Sie, das Leben bezieht seinen Wert aus der Vergänglichkeit. Wenn wir jetzt hören, dass reiche Menschen Geld investieren, um dieser Vergänglichkeit ein Ende zu machen oder jedenfalls diesen Zeitpunkt immer weiter nach hinten zu schieben. Ist das eine Entwertung des Lebens für Sie?
Was reiche Menschen mit ihrem Tod machen, das wäre mir eigentlich egal, wenn sie es für sich behalten würden. Aber die Transhumanisten, die in Silicon Valley aktiv sind, sind ja keine Gruppe, die nur in ihrem eigenen Interesse arbeiten, oder beziehungsweise doch, sie arbeiten nur in ihrem eigenen Interesse, nämlich in einem finanziellen Interesse. Und das hat ja Auswirkungen auf uns alle. Also wir sind ja alle inzwischen längst abhängig von Google und Facebook und was weiß ich noch alles. Das kann ich so nicht stehen lassen, dass diese Menschen nur das Gute wollen. Ich glaube überhaupt nicht, dass Mark Zuckerberg mir nur Gutes tun will, nur weil er viel Geld hat und in Zukunftsprojekte investiert. Und mit der Genschere, das natürlich habe ich das mitgekriegt, damals für 2018 war das, als ein chinesischer Arzt in einem Labor eine Manipulation unternommen hat, die so überhaupt noch nicht erlaubt ist, sagen wir es mal. Und er hat damit die Zwillinge von dem HIV-Virus befreit, das dem Vater befallen hatte. Wenn es im Sinne der Gesundheit ist, habe ich da nichts dagegen, obwohl bei genetischen Eingriffen muss ich schon wieder zurückzucken, weil damit meiner Ansicht nach den Eltern eine unglaubliche Machtfülle gegeben wird. Denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, da braucht man, glaube ich, nicht viel Fantasie, dass Eltern dann auch noch ganz andere Vorstellungen haben, wie ihr Kind sein könnte. Also wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hätten mich genetisch manipulieren dürfen, möchte ich nicht wissen, was dabei rausgekommen wäre.
Herr Demuth, Bei welchem Schritt, bei welcher Erfindung, bei welchem Eingriff würden Sie sagen, das ist verwerflich, das sollte niemals erlaubt sein?
Das ist schwierig zu sagen. Ich würde lieber andersherum denken. Welche Möglichkeiten versuchen Sie, unsere Gesellschaften momentan zu erarbeiten, in die Alterungsprozesse einzugreifen? Wie kann man es schaffen, degenerative zelluläre Prozesse anzuhalten oder umzukehren? Und das ist eben nicht nur ein Projekt der Transhumanisten, sondern es wird in allen großen Universitäten gibt es dazu Forschungen, ob das Telomerase-Forschungen sind, Injektionen, ob das Reprogrammierung bei induzierten pluripotenten Stammzellen ist, wie eine Art Verjüngungskur, oder ob das in die Richtung geht, dass man das Proteom, also unsere Eiweißstrukturen, unsere Proteinstrukturen erforscht. Übrigens hat es die KI-Firma DeepMind jetzt zum ersten Mal richtig gut hingekriegt, die zusammen mit Google arbeitet. Also da gibt es ganz breite Forschungsanstrengungen weltweit. Und interessant ist für mich die Überlegung, warum ist das so? Warum wollen unsere individualisierten, gesundheitsfanatischen Gesellschaften unbedingt den Tod, so weit es geht, aus ihrem Leben hinausbekommen, hinausschieben? Also diese kulturelle Drift, die wir haben, und die ist sehr, sehr alt, die hängt sehr stark mit einem kulturellen, ich sage gern Deep Play, mit tiefen kulturellen Spielen zusammen, die da heißen in dem Fall Menschenverbesserung. Die Idee der Menschenverbesserung, die über seit der griechischen Antike, seit Aristoteles eigentlich am Wirken ist, hat in der christlichen Theologie, wurde moralisch interpretiert, später wurde sie humanistisch als Bildungsprojekt interpretiert, und seit dem 19. Jahrhundert ist es das Projekt der biologisch-naturalistischen Verbesserung des Menschen, dieses Human Enhancement Projekt, nicht? Natürlich muss man sozusagen jetzt auf dem Hintergrund eines Menschenbegriffs darüber nachdenken. Der Menschenbegriff nur, und das ist auch die Lehre des 20. Jahrhunderts, ist eine fluide Sache. Und wenn wir darüber nachdenken, wie weit der Wert eines Menschenlebens auch gewinnen würde, wenn wir noch ein paar Jahrzehnte länger hätten, dann kommt man vielleicht zu einer anderen Einschätzung.
Frau Vieregge. Ja,
das ist natürlich eine weltweite Bewegung, die aber von dem Geld des Silicon Valley gespeist wird. Und
Nein, das ist nicht so.
Inzwischen werden, die haben unglaublich viele Universitäten, unglaublich viele Labors, die besten Labors beauftragt. Auch die EU hat inzwischen Gelder genehmigt, um das Gehirn scannen zu können. Das ist ja gerade der Punkt, dass die Transhumanisten, dass es eine Schnittstelle ist zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Und das ist ja gerade das Gefährliche daran. Also mir macht das eigentlich Angst. Und das andere ist, dass uns diese Bedürfnisse, dass wir nicht altern wollen, ja auch eingeredet werden. Das ist nicht so, dass jeder Mensch sich gegen das Altern und den Tod wehrt. Es ist eigentlich das Problem unserer Gesellschaft, dass wir nicht besser darauf vorbereitet werden und nicht besser damit fertig werden und stattdessen mit Hochglanzbildern konfrontiert werden, die uns einreden, das Alter muss weggeschnitten werden. Das ist wie eine Krankheit. Das ist meiner Ansicht nach die Gefahr. Also ich sehe nicht, dass das Gute von den Transhumanisten kommt oder auch nicht unbedingt von der KI. Wobei ich natürlich sehe, dass die KI uns hilft. Aber ich möchte das selber entscheiden können, ob mir geholfen wird oder ob mir ein Bedürfnis eingeredet wird. Ja, das ist das Konzept von Google zum Beispiel, Bedürfnisse früher zu erkennen als die Kunden. Und dann eben, wenn ich drauf reingefallen bin, aufgrund von Bequemlichkeit sehr häufig, dann wird mir klar gemacht, dass es ein Bedürfnis ist, das ich auch unbedingt befriedigen will. Und dagegen wehre ich mich. Also ich habe den Eindruck, dass mit der fortschreitenden Technik ich oder wir fortschreitend entmündigt werden.
Die Streitkultur ist endlich. Eine Frage, die wir traditionell stellen am Ende der Streitkultur. Welches Argument Ihres Gegenübers gibt Ihnen am meisten zu denken, Herr Demuth?
Es ist auf jeden Fall die Überlegung, die auch Frau Vieregge jetzt genannt hat, was passiert mit unserem Bild des Menschen, wenn wir der Endlichkeit ein Ende setzen wollen. Das hat zutiefst Eingriffe in unser Selbstbild, in unsere Gattung, und darüber muss man absolut offen und sehr, sehr streitbar nachdenken.
Frau Vieregge, über welches Argument von Herrn Demuth denken Sie jetzt noch weiter nach?
Ja, ich werde darüber nachdenken, ob ich tatsächlich niemals sterben möchte oder wann für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist zu sterben. Aber nach allen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, möchte ich keine 120 werden.
ist Unsterblichkeit erstrebenswert? Darüber diskutierten Juliane Vieregge, Autorin des Buches »Lass uns über den Tod reden« und der Schriftsteller Volker Demuth, der unter anderem das Buch »Der nächste Mensch« geschrieben hat über Transhumanismus und Biokapitalismus. Wir haben diese Sendung gestern aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit Kultur heute. Hinweisen möchte ich Sie auf das Forum Neue Musik, das die Frage stellt, wollen wir den Tod überwinden? Heute Abend um 22.05 Uhr hören Sie die Uraufführung des Streichquartetts Dunkle Risse. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs innere und äußere Mitstreiten.